Ihr Lieben, ich bin begeistert über das, was Gott gerade tut und was so für dieses Jahr dran ist. Und ich möchte einfach mal steil anfangen mit der Predigt und möchte einfach mal kurz abchecken. Glaubst du? Hast du Glauben? Danke, Herr. Letztendlich haben wir alle Glauben, oder? Wir glauben an den Busfahrer, der uns von A nach B fährt. Wir glauben an den Taxifahrer. Wir glauben an die Ehefrau, dass sie es gut mit uns meint und so weiter. Wir glauben an so viele Dinge. Wir glauben an uns selber, dass wir so manches schaffen, dass wir genial sind und so weiter. Wir glauben manchmal solche Dinge. Achso, ich habe gedacht, da lacht jemand. Nein, das ist das Baby. Hätte gepasst, ne? Ist ja so cool, genau. Ihr Lieben, Glauben zu haben ist cool. Aber es gibt noch was Cooleres. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, an wen glaubst du? Und die Antwort, auf wem du glaubst, hat das Potenzial, die ganze Welt zu verändern. Vielleicht beginnt es mit deiner eigenen Welt, dass sie sich verändert. Pastor John Gicho, da habe ich ein Foto mitgebracht, er ist schon verstorben. Vielleicht kriegen wir das drauf. Okay, vielleicht kriegt der Usia das hin, egal. Also Pastor John Gicho, er ist Gründer und Pastor einer der Mega-Churches in Südkorea gewesen. In 2008 mit einer Mitgliederzahl von circa 1 Million Menschen. Könnt ihr euch das vorstellen? 1 Million Menschen, die gemeinsam Gott suchen, gemeinsam Gott anbeten. Und als er gefragt worden ist, hey, was ist das Geheimnis deines Erfolges, sagte er, I pray and I obey. Also ich bete und ich bin gehorsam. Klingt doch ziemlich einfach, oder? Sicher gehört noch ein bisschen mehr dazu. Aber dieses Prinzip ist die Substanz seines Erfolges gewesen. Unser Präses in Deutschland, Friedhelm Hultheus, der hat gesagt, es gibt noch 2 Punkte, die er dazu tun würde. Und ich finde das ziemlich toll, was er gesagt hat. Er sagte nämlich, hören und glauben. Das heißt, beten, hören, glauben und gehorsam. Die nächste Folie bitte. Können wir das mal zusammen sagen? Beten, hören, glauben, gehorsam. Okay, vielleicht nochmal, das war noch zu leise. Beten, hören, und? Wie war das mit und? Ich krieg's nicht richtig rein. Und? Und wisst ihr, all das passiert in der Abhängigkeit von Jesus. Deshalb ist das in diesem Kreis mit Jesus drin. Ohne das geht es nicht, okay? Ohne Jesus geht gar nichts. Wir beten, also wir reden mit Gott und wir hören seine Stimme, oder? Also zumindest die Fähigkeit haben wir alle bekommen. Und wir hören die Stimme Gottes meistens durch sein Wort. Natürlich durch Eingeben des Heiligen Geistes, durch Reden Gottes direkt zu uns, also stimmlich und so weiter. Aber oft meistens durch sein Wort. Und wenn wir das hören oder lesen, dann schenken wir Glauben dem, was wir gehört haben oder gelesen haben, oder? Ich glaube, bis zu dem Punkt kommen so die meisten mit. Und dann glauben wir das, was wir gelesen haben, und dann schenken wir so selbstverständlich dem Gehorsam, oder? So, ich höre kein Amen. Herr, wirke an diesem Morgen. Ihr Lieben, beten, hören, glauben und gehorchen ist das Prinzip, um Durchbrüche und Transformation, Wachstum, Wunder und so weiter zu erfahren in deinem Leben. Ohne das wird es nicht funktionieren. Was sagte Jesus in Johannes 15, Vers 5? Ein Vers, das mein Leben umgekrempelt hat, das wisst ihr alle schon, zumindest die meisten von euch. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, sagt Jesus. Ja, also wir sind so die Reben, Jesus der Weinstock. Wer in mir bleibt und ich in ihm, angedockt bleiben an Jesus, ja? Was passiert da? Der bringt viel Frucht, oder? Wer bringt die Frucht in unserem Leben hervor? Der Heilige Geist, oder? Und dann sagt er, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich glaube, wir lesen oft diesen Bibelvers und dann bleiben wir bei der letzten Ecke stehen. Ohne mich könnt wir nichts tun. Und dann sind wir dann da und rattern. Ja, Jesus, aber ich kann doch eine Menge ohne dich tun. Ich kann zum Beispiel Zähne putzen ohne dich. Ich kann Auto fahren ohne dich. Ich kann den nächsten Bus nehmen ohne dich. Ich kann einen Witz erzählen, Fernsehen gucken. Ich kann all viele Dinge ohne dich. Ich kann mich ankleiden ohne dich. Ja, ihr Lieben, das ist so das normale Leben. Aber was Jesus hier wirklich meint, ist Folgendes. Ohne Jesus können wir nichts von Bedeutung tun. Also nichts, was die Welt verändert bzw. Spuren hinterlässt. Ohne Jesus können wir nichts tun, was über unser Leben hinausgeht, zum Beispiel Wunder Gottes. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich darf das mit euch bekennen, wir wollen aber auch nichts ohne Jesus tun, weil es ohne ihn keinen Ewigkeitswert hat. Wisst ihr, wir als Gemeinde hier in Hofheim, wir haben einen klaren Auftrag von Gott bekommen, letztendlich um unsere Region zu erreichen für Jesus. Und darin brauchen wir das übernatürliche Wirken Gottes, denn wenn wir den Main-Taunus-Kreis anschauen, ein bisschen drumherum, ihr Lieben, das ist wirklich eine Nummer zu groß, oder? Aber nicht für Gott. Wir brauchen also da ein Wunder. Denn für uns, dieses Jahr kam klar das Reden Gottes und Gott hat immer wieder in den letzten Jahren die Dinge bestätigt, hat es konkretisiert durch Propheten, durch Menschen, die unser Leben hineingesprochen haben, in unsere Gemeinde hineingesprochen haben. Und Gott hat mich an Dinge erinnert, die er uns in England schon zugesprochen hat, schon vor vielen Jahren, also mehr als, wie lange sind wir verheiratet? 23 Jahre, müssen wir aufpassen. 23 Jahren, genau. Und Gott hat angefangen, die Puzzlesteine zu konkretisieren und sich stand dann da, okay, Herr, Gemeinde gründen, das ist schon eine Hausnummer. Das hat wirklich Glauben gefordert. Und dann als Gott angefangen, Andi, ich habe doch noch mehr gesprochen. Es geht nicht um eine Gemeinde, es geht um eine Region. Und dann habe ich gemerkt, oh Herr, das fordert mich ziemlich heraus gerade. Aber wir brauchen die Verbindung mit Jesus, damit wir das Unmögliche bewirken können, damit ein Wunder geschieht. Und bevor ich weitermache mit der Predigt, möchte ich einfach mal kurz erklären, was haben eigentlich diese Häuser des Lichts, die für dieses Jahr dran sind, nochmal auf sich und wo es hinführen kann. Ich habe mal drei Bilder mitgebracht, das nächste Bild. Häuser des Lichts sind Orte letztendlich, wo wir zusammenkommen als Christen vor Ort. Zum Beispiel, dass die Schwalbacher zusammenkommen mit den Schwalbachern und sagen, hey, lasst uns beten für diese Region, für diese Stadt, dass Gott kommt mit seiner Liebe und Barmherzigkeit, dass Menschen zum Glauben kommen. Lass uns segnen da hineinbeten und lass uns den geistlichen Kampf da drin kämpfen, in der Position des Siegers heraus in Jesus Christus. Amen. Die Kelkheimer tun das in Kelkheim, die Hofheimer in Hofheim, die Hattersheimer in Hattersheimer und so weiter. Und vielleicht ist es sogar notwendig und vielleicht auch praktisch, wenn man zum Beispiel sagt, ich bin letztens in Bad Soden gewesen, bei Markus Köhler, dass man einfach sagt, hey, die Bad Sodener tun sich am Anfang mit den Schwalbachern zusammen. Hey, lasst uns das zusammen machen. Wir beten eine Woche bei euch, eine Woche bei uns, sodass es fair bleibt, okay? Oder vielleicht alle zwei Wochen, aber eine Woche da, eine Woche hier. Aber lasst uns das in einer Regelmäßigkeit tun. Und wenn du vielleicht heute hier sagst, aber Andi, ich habe keinen Platz bei mir zu Hause, dass man das machen könnte. Ich würde ja gerne. Oder bei mir zu Hause ist alles so unaufgeräumt. Mir ist es peinlich, dass die Leute mich besuchen. Gibt's ja auch. Ja, vielleicht ist ein Grund aufzuräumen, ja. Nein. Aber was ich sagen will, ist, es muss ja nicht bei dir zu Hause stattfinden, sondern dann trefft euch in den Parks, macht Gebetsspaziergänge oder trefft euch in ein Café und sagt, hey, ich lade dich zum Kaffee ein mit zwei, drei Leuten. Hey, ich spendiere dir einen Kaffee oder du spendierst mir einen Kaffee, weil ich euch eingeladen habe. Und dann fangt ihr an, da drin zu beten und dann fangt an zu segnen, die Leute im Café sind und die Leute in dieser Stadt und was auch immer Gott in euer Herz hineintut. Aber ich mache euch Mut, diesen Schritt zu gehen, Häuser des Lichts, reiht euch ein in dem, was Gott gerade tun möchte in unserer Region, in dem, was er gerade am Beginn schon begonnen hat zu tun. Okay? Dann der zweite Schritt ist, wenn Menschen anfangen zu beten, dann passiert etwas. Und es könnte ja sein, dass du anfängst, für eure Nachbarn zu beten oder für die Menschen, die du sowieso täglich triffst in deinem Alltag. Es könnte ja sein, dass dann plötzlich bei der nächsten Begegnung die Leute sagen, du, ich habe da ein Problem, kann ich das mal kurz zum Ausdruck bringen? Du betest für die Person erfährt die Kraft Gottes da drin, sagt, hey, ich möchte mehr von diesem Jesus. Und dann lädst du sie einfach ein. Und dann beginnt die Bibel zu lesen, Johannes-Evangelium, das, wer wir sind in Christus und so weiter. Das, was ihr schon alles gelernt habt, ihr bringt es einfach weiter. Ihr müsst keine Theologen sein dafür, einfach von eurem Herzen mit dem Wort Gottes, hey, das habe ich gelernt und das möchte ich dir weitergeben, weil ich habe gemerkt, diese Wahrheit verändert mein Leben. Und dann steht eine kleine Gruppe, okay? Das ist so die nächste Etappe. Und wenn die Kleingruppe sich ein bisschen konsolidiert und du merkst, hey, da ist eine Beständigkeit drin, da ist ein Hunger nach mehr und immer mehr Leute kommen dazu irgendwie, vielleicht ist die nächste Etappe dran. Nächstes Bild. Vielleicht ist der Start mit Gottesdiensten. Vielleicht nicht jede Woche, aber vielleicht einmal im Monat zum Anfang. Oder alle 2 Wochen im Monat. Je nachdem, was Gott gerade da tut. Lass uns da einfach im Austausch bleiben. Und ihr sollt in dem ganzen Prozess auch nicht alleine sein, sondern sobald ihr etwas startet, wollen wir euch als Gemeinde auch segnen da drin, damit die Gemeinde weiß, wo die Häuser des Lichts sind, aber dass die Menschen, die ihr Häuser aufmachen, gesegnet sind für diesen Dienst. Und wir wollen, meine Frau und ich, Impulse immer wieder neu senden. Hey, lass uns diese Woche dafür beten. Lass uns diesen Monat dafür beten. Und vielleicht mit einem kleinen Impuls aus dem Wort Gottes, um euch einfach da drin zu ermutigen und hier und da einfach selber mal aufzutauchen. Hey, wir gehen jetzt zusammen diese nächste Etappe. Aber lasst uns wirklich den Main-Taunus-Kreis und unsere Region in Brand setzen mit der Liebe Gottes und mit seiner Gnade. Klingt das gut? Amen. Zurück zur Predigt. Wir wollen nichts ohne Jesus tun, weil es ohne ihn keinen Ewigkeitswert hat. Wie heißt unsere Gemeinde? JC Generation. Das heißt, wir blicken auf Jesus, wir empfangen von ihm an Güte und Gnade, an Liebe und Barmherzigkeit, an Rettung, an Befreiung. Und das wollen wir hineintragen in die nächste Generation, in die Menschen um uns herum. Amen? Dafür stehen wir hier. Ansonsten würde es diese Gemeinde gar nicht geben. Irgendjemand hat irgendwann mal euch das Evangelium erklärt, oder? Ansonsten wärt ihr heute nicht hier. Oder Jesus ist persönlich erschienen. Meine Tochter, komm zu mir. Gibt es ja auch. Und ich will das gar nicht so kleinkariert sagen, sondern das ist wirklich so. Auch bei den Begegnungen, die wir haben mit Menschen, ist immer Gott der Redende durch seinen Heiligen Geist. Amen. Okidoki. Genau, jetzt bin ich wieder da. Die nächste Frage. Wie ist denn dein Glaubensleben momentan? Und ich meine jetzt nicht, ich lese meine Bibel und ich bete regelmäßig und ja, ich gehe in den Gottesdienst jeden Sonntag und besuche die Hauskreise 3-mal die Woche. Das meine ich gar nicht. Aber wie geht es wirklich da drin in deinem Glaubensleben? Wie viel Vertrauen hast du auf Gott, dass Gott kann? Und Vertrauen auf sein Wort? Es ist immer noch so, vielleicht in deinem Leben, dass du mit beiden Füßen auf dem Boden bist, so als guter, situierter Deutscher, mit beiden Füßen auf dem Boden, voller Sicherheiten und wo du immer noch die Kontrolle hast über dein Leben und Dienst. Ist es so, dass du sagst, ich glaube, aber Herr, es ist gut, wenn ich gut positioniert bin und es ist gut, wenn ich meine Sicherheiten behalte. Es ist gut oder es ist vielleicht anders. Du hast gelernt oder beginnst gerade im Lernen, die Kontrolle deines Lebens vollkommen Gott auszuliefern. Die Sicherheiten deines Lebens vollkommen Jesus anzuvertrauen, zu sagen, Jesus, nicht mehr ich sorge für meine Sicherheit, sondern du bist meine Sicherheit. Und du beginnst, die Stimme Gottes da drin zu folgen, in dem, was er gerade tut. Auch wenn du so manches Mal nicht verstehst oder siehst, was er tut. Und dennoch sagst du, Herr, weil du gesprochen hast, gehe ich im Gehorsam diesen Schritt. Und ja, ihr Lieben, es fordert heraus. Und weißt du, diese Art von Glauben ist, glaube ich, das, was Jonggi Cho, dieser Level von Glauben ist das, was Jonggi Cho hatte, als er diese Mega-Church gegründet hat in Südkorea. Oder Wigglesworth oder Georg Müller, der Hunderttausenden von Kindern ein Heim geboten hat, obwohl er nie um einen Cent Geld gebettelt hat. Und Gott hat ihn versorgt, weil er einfach gesagt hat, Herr, nicht ich, sondern du lebst in mir. Ich vertraue dir vollkommen. Herr, wir brauchen wieder für 500 Kinder ein Haus. Wo ist es? Ach, da ist es. Herr, danke, dass du auch dafür versorgst. Und Gott hat hinzugefügt und getan. Und viele andere Glaubenshelden, aber ich möchte erstmal weiterfahren. Ihr Lieben, Glauben ist etwas, was uns extrem herausfordert. Also mich fordert es extrem heraus. Als wir hier angefangen haben, das habe ich vorhin schon ein bisschen gesagt, hey, Gott hat gesagt, eine Gemeinde. Und ich sagte, okay, eine Gemeinde. Ich war im vollzeitigen Job noch. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich meine, du kriegst das hin. Ich krieg das überhaupt nicht hin. Und so war es auch. Und Gott hat angefangen hinzuzufügen mit der Zeit. Es hat aber Glauben gekostet, ihr Lieben. Und Glauben führt zu Beständigkeit im Weg mit Jesus. Und dann kam Gott und sagte, Andi, das ist alles cool, was da läuft, aber das meinte ich nicht. Ich meinte etwas Größeres in die Region hinein. Und dann sagte ich, Herr, das stretcht mich jetzt gewaltig. Ich weiß nicht, wie du das tun willst, aber ich gehe all in. Ich gehe diesen deinen Weg. Und in diesen letzten Wochen habe ich gesehen, was möglich ist, wenn Christen zusammenkommen zu beten. Wie Gott anfängt, Herzen zu berühren, Herzen zu verändern, ganz klar auch für ihre Region hinein. Und wie plötzlich das Herz anfängt, sich der Region zuzuwenden und sagen, Herr, ich habe mein Herz schmerzt, wenn ich meine Region ansehe, wenn ich meine Stadt ansehe. Und Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein, um diese Stadt zu verändern. Ich möchte euch kurz hineinnehmen in eine Story, die wir alle gut kennen. Man sagt, dass die Mauern von Jericho so breit waren, dass sogar Pferde und Streitwagen da drüber fahren konnten. Also ein Koloss an Mauerwerk. Und um sowas zu durchbrechen, ohne modernen Waffen, wie wir sie heute haben, mit Bomben und so weiter, ist eigentlich unmöglich. Und es war damals auch unmöglich. Wenn es dennoch geschehen würde, müsste ein Wunder geschehen, oder? Und da gab es aber einen Mann, den Gott berufen hatte, der Gott einen Auftrag gegeben hat, dieses wunderbare Wirken Gottes in die Tat umzusetzen. Wir kennen die Geschichte, das ist die Geschichte von Josua. Josua ist der Nachfolger von Mose und er überquert den Jordan so, ja, auch ein Wunder Gottes, Vertrauen und Glauben. Und dann ist er in diesem verheißenen Land und er muss dieses Land erobern für Gott, also für das Volk Gottes letztendlich. Aber da war eine Verheißung dahinter. Und dann steht er plötzlich vor dieser großen Stadt, vor Jericho. Und da lesen wir in Josua 6, die Verse 1 bis 5. Wegen der Israeliten hatte Jericho alle Tore geschlossen und fest verriegelt. Sie hatten richtig Schiss oder Angst, Entschuldigung. Niemand konnte mehr heraus und hinein. Und dann sagte Gott zu Josua, pass auf. Ich gebe Jericho mitsamt seinen König und alle seinen Kämpfen in deine Gewalt. 6 Tage lang sollt ihr in jeden Tag einmal mit allen Bewaffneten in die Stadt umherziehen. 7 Priester sollen mit je ein Schofarhorn vor der Bundeslade umhergehen. Und am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt umherziehen, wobei die Priester den Schofar blasen sollen. Und wenn dann der langgezogene Ton des Schofars dröhnt, sollt ihr ein lautes Kriegsgeschrei anstimmen. In diesem Moment wird die Faust in sich zusammenstürzen und jeder Bewaffnete soll von der Stelle aus, wo er sich gerade befindet, in die Stadt eindringen. Ich meine, wir kennen das Ende der Geschichte, das ist so einfach, das so nachzuvollziehen. Aber hier steht, niemand konnte mehr heraus und hineinkommen. Jericho war regelrecht eine Festung. Und jetzt versuche mal, alles auszublenden, was du über diese Geschichte weißt. Stell dir mal vor, du bist Josua. Du kennst nicht das, wie es ausgeht, okay? Du stehst da und Gott redet zu dir. Da ist eine Stadt, die so stark, so fest ist, so komplett verriegelt ist, die nicht einnehmbar ist. Und dann kommt Gott zu dir und sagt, ich habe dir diese Stadt gegeben. Du hast Jericho noch vor Augen, oder? In deinen inneren Augen. Alle Tore sind zu, aber irgendetwas ist jetzt plötzlich anders. Gott hat zu dir gesagt, dass die Stadt in deiner Hand ist. Und du schaust auf deine Hand und du schaust auf die Mauer. Ja, ja, alles klar. Und jetzt? Und dann passiert das Interessante und das fand ich sehr spannend hier. Noch bevor Gott den Plan enthüllt, wie er Jericho in die Hand Josuas gibt, redet er bereits so, als wäre es schon fertig. Die Elberfelder Übersetzung sagt es, siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. Es ist schon geschehen. Ist das nicht interessant? Wisst ihr, so ist das bei Gott. Wenn du hörst, was er sagt, dann erfordert das Glauben. Denn er spricht meistens über Sachen, die nicht so sind oder die noch nicht in der Realität da sind. Als Gott zu mir gesagt hat, Andi, es geht noch mehr als nur Gemeinde Hofheim, dann habe ich gesagt, alles klar. Ich habe es noch nicht gesehen, aber er wusste schon, er hat es gesehen. Und vielleicht ist es auch, kann es auch bei dir sein, dass heute schon Dinge, dass es heute schon Dinge geben, die du noch nicht siehst in deinem Leben, die dir Gott aber bereits gegeben hat. Vielleicht ist es eine Berufung, eine Vision, ein Traum von etwas, ein Wort Gottes, eine Verheißung. Und du weißt ganz genau, Gott hat es hineingesprochen. Ich sehe es zwar noch nicht, aber Gott hat gesagt, hey, es ist alles da. Wisst ihr, Gott spricht immer in seiner Wahrheit und die schließt das Ziel, die Erfüllung und das ganze, die ganze Wiederherstellung bereits mit ein. Josua hatte sich vielleicht schon einen ganz eigenen Plan geschmiedet, zurechtgelegt, wie er Jericho erobern könnte. Immerhin hat ja Gott ihnen gesagt, hey, du sollst das Land einnehmen, dass die Verheißung, die ich Abraham gegeben habe, dass es in Erfüllung kommt. Was hättest du an Josuas Stelle erwartet in diesem Moment, wo Gott gesagt hat, hey, ich gebe diese Stadt in deine Hand? Vielleicht eine geniale militärische Strategie, vielleicht ein 6-Punkte-Plan, wir lieben ja sowas. Vielleicht ein Hinweis auf die Schwachstellen der Mauer von Jericho oder vielleicht so ein Friedensparlament mit Trump. Ich weiß es ja nicht. Gott aber, er hat etwas ganz anderes geplant. Und wie so oft er das tut in unserem Leben, etwas anders, als wir es vorstellen. Aber er tut etwas Erstaunliches. Er kommt zu Josua und sagt, Josua, ich erkläre dir mal, wie du die Stadt jetzt einnimmst, diese riesige Festung. Wir könnten auch sagen, Andy oder JC Generation, ich erkläre euch mal, wie ihr denn meinen Taunuskreis einnehmen könnt für mich. Am ersten Tag nimmst du deine Leute und ziehst einmal durch die ganze Stadt. Und Josua, alles klar. Am zweiten Tag nimmst du all deine Leute und ziehst einmal um die Stadt. Und Josua, Am dritten Tag, Josua, du nimmst all deine Leute und ziehst um die Stadt. Und Josua, Und am vierten und am fünften, am sechsten Tag nimmst du all deine Leute und ziehst einmal um die große Stadt. Ich weiß nicht, vielleicht merkst du jetzt, warum das Gehorchen oder der Gehorsam für ein Leben im Glauben so entscheidend ist. Ich glaube, wenn Gott uns solche Anweisungen gibt, würden wir spätestens am dritten oder am vierten Tag fragen, ob wir noch alle Tasten im Schrank haben, oder? Das ist ein Sprichwort, ja? Oder unser Ego würde uns in die Quere kommen. Wir würden sagen, was wir manchmal so oft tun, wenn wir Bibel lesen, ja, das kenne ich ja schon, das habe ich schon mal gehört, das habe ich schon mal gelesen. Herr, ich weiß ja schon, wie es weitergeht. Herr, bemühe dich nicht mehr, ich weiß ja schon, wie es geht. Unser Ego. Aber wenn wir das tun, dann verpassen wir das, was Gott eigentlich tun möchte am siebten Tag. Denn dann ändert Gott seine Strategie. Und er sagte Josua, am siebten Tag, dann nimmst du all deine Leute und du ziehst nicht nur einmal um die Stadt, sondern siebenmal. Und am Ende macht ein großes Geschrei und dann gehört die Stadt euch. Und Josua sagte, okidoki. Aber mal ganz ehrlich, was würdest du tun an der Stelle von Josua? Was würdest du tun? Wie weit würdest du letztendlich kommen? Würdest du mit dem Gehorsam so weit kommen, wie Josua gekommen ist? Wisst ihr, ich glaube, dass viele spätestens an den Punkt kommen, zu einem Punkt kommen, wo sie ermüden und sich dann fragen, warum tue ich das überhaupt? Es kostet nur Kraft. Das führt doch alles zu nichts. Und ihr Lieben, ich muss euch bekennen, ich stand oft an diesem Punkt in meinem Leben. Auch hier an dieser Arbeit hier in Hofheim. Ich stand oft an diesem Punkt, gerade in den Anfängen, in den ersten Jahren, wo wir noch drüben waren und am Anfang, wo wir hier waren. Und wo ich gemerkt habe, wow, da bewegt sich so wenig. Also in meinen Augen, ja, in meinen Augen, in meinem Herzen. Und wo ich einfach gemerkt habe, was tue ich hier? Ich hätte in Frankfurt eine volle Stelle kriegen können. Und jetzt bin ich hier. 5 Leute? Really? Wir haben damals nicht evangelisiert. Wir sind nicht auf die Straße gegangen und all diese Dinge. Wir haben nur vertraut, Gott fügt hinzu. Das steht in seinem Wort. Und wir haben gebetet. Natürlich haben wir Leute eingeladen, aber nicht so große Evangelisationen gemacht. Aber oft stand ich hier so um 10.30 Uhr, eigentlich 11 Uhr so rum. Und die Stühle in den Reihen waren leer. Und ich habe Gott gefragt, was ist dran? Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Manchmal müssen wir selber zerbrechen da drin, damit Gott zum Zuge kommt. Manchmal müssen wir lernen, wirklich, was es bedeutet, im Glauben zu wandeln. Und dass Glauben Ausdauer bedeutet in dieser Beziehung, auch in dem Ruf Gottes, auch in den Visionen, die Gott uns schenkt, Ausdauer zu halten, zu haben. Aber Gott bereitet erst unser Herz vor, bevor er uns Dinge anvertraut. Aber wir müssen beginnen zu gehen. Und wenn die Ausdauer entsteht, plötzlich kommt eine Beständigkeit herein und Gott fügt hinzu und hinzu und hinzu. Und manchmal stand ich da und war schon in meinen Zweifeln da drin, ob hier der richtige Ort ist für uns, obwohl wir genau gehört haben, Gott redet. Und dann kamen noch andere Leiter und gesagt, Andi, bringt nichts, hör auf. Komm, schließ dich in der großen Gemeinde an mit deiner kleinen Gruppe, die du hast. Das bringt eh nichts. Aber innerlich, ganz tief in meinem Herzen war dieses, aber Gott hat doch gesprochen. Gott hat doch geredet und er hat es immer wieder neu bestätigt. Warum sollen wir jetzt aufhören? Alles abschütteln und sagen, Herr, du bist immer noch der Herr dieser Gemeinde. Ich vertraue dir, auch wenn nur 3 Schafe da sind, nur 5 oder 10, ist egal. Aber du bist der Herr dieser Gemeinde und ich bleibe hier. Weil du gesagt hast, ich soll hierher kommen. Beständigkeit. Gott hat doch geredet. Wie war das nochmal? Beten, hören, glauben und? Okay, nochmal. Beten, hören, glauben und? Der letzte Punkt ist der wichtigste im Ganzen. Natürlich brauchst du die ersten Punkte dazu, aber der letzte Punkt ist so enorm wichtig. Damit da was passiert. Josua redete mit Gott. Er hört zu, bis Gott ausgeredet hat. Und er schenkt den Plänen Gottes Glauben. Woher wissen wir das, dass er Glauben geschenkt hat, den Plänen Gottes? Weil er alles genauso durchgeführt hat, wie Gott es ihm gesagt hat. Und er hat gelernt, den Ist-Zustand schon zu sehen, wie Gott ihn sieht, nämlich vom Ziel her. Die Stadt ist schon in deiner Hand, hat Gott gesagt. Der Weg muss nur noch durchgegangen werden. Die Stadt ist schon in deiner Hand, der Weg muss nur noch durchgegangen werden. Ihr Lieben, der Main-Taunus-Kreis gehört schon längst Jesus, aber der Weg muss noch durchgegangen werden. Der Main-Taunus-Kreis gehört Jesus und meine Aufgabe da drin ist, es im Gehorsam zu gehen und zu sagen, Herr, ich klinke mich ein in dem, was du tust. Ich klinke mich ein in der Vision der Gemeinde. Herr, ich klinke mich ein in dem, was du privat in meinem Leben gegeben hast. Nämlich gehe hin zu allen Menschen, auch in Main-Taunus-Kreis und verkünde das Evangelium. Sei Salz und Licht. Das ist Wort Gottes. Aber der Main-Taunus-Kreis gehört schon Jesus. Aber er möchte dich gebrauchen. Gott tut alles. Aber Gott tut nichts ohne uns. Und ich komme zu meinem letzten Punkt. Ich versuche mir das so ein bisschen vorzustellen, wie das abgelaufen sein könnte, als Josua mit seinem Leiterschaftsteam und in dieser Runde von glaubensstarken Generälen seinen Plan enthüllte, den Gott ihnen gesagt hat, denn die Leute wollten ja wissen, was Gott ihnen gesagt hatte. Und als Josua ihnen dann den Plan erzählte, haben sie sich sicherlich gefragt, so stelle ich mir das vor, Josua, was ist denn mit dir los? Hey, wir haben schon ganz andere Dinge gedreht, aber das hier, was ist denn los mit dir? Sie waren so ein bisschen ernüchtert. Und vielleicht haben sie so ein bisschen nach einem Plan B gefragt. Und ich kann mir vorstellen, dass Josua sagte, hey, pray and obey. Bete und glaube. Wisst ihr, in dieser Geschichte ist nicht Josua der einzige Held, sondern das ganze Volk. Warum sage ich das? Denn die Leute, seine Leiter, sie waren hochgebildet. Sie waren wahrscheinlich auch Kämpfer oder kampferfahren. Und nicht nur, dass sie die Worte Gottes für sich selbst annehmen mussten, sie hatten auch die Aufgabe, dieses Wort dem Volk zuzuteilen, also die Leiter mitzuteilen. Und ich stelle mir das so vor, die Leiter hören das, was Josua gesagt hat, und dann gehen sie zum Volk. Liebes Volk, das ist die Strategie für die Einnahme dieser riesigen Stadt. Am ersten Tag drehen wir eine Runde. Und am zweiten Tag drehen wir eine zweite Runde. Und am dritten Tag und so weiter. Und am siebten Tag, da drehen wir 3, 7 Runden und dann schreien wir ganz laut und dann gehört die Stadt uns. Würde das Volk einfach das so glauben? Ich glaube, das hat ganz viel Diskussion im Volk verursacht. Viele Gegenstimmen, die nicht so sehr ermutigend waren. Viele Kommentare. Ach, wenn Gott das dem Andi gesagt hat, dann soll er es selber machen. Ja, nee, das ist nichts für mich. Ich bin zu müde, ich bin überarbeitet. Nein, das ist nicht meine Gabe. Und wir können so vieles Ding vor Gott legen, nee, das ist nicht für mich. Herr, tu das alleine mit dem Andi, der kriegt das schon hin. Oder ihr beide, ihr seid ein gutes Team. Ihr Lieben, das ist nicht das, was Gott möchte. Auf gar keinen Fall. Sondern Gott, wenn Gott zu einer Gemeinde spricht, eine Gemeinde führt, dann will er die ganze Gemeinde dabei haben. Ihr Lieben, bis das Reden Gottes im ganzen Volk ankommt und nicht nur einer diese Pray and Obey-Prinzip anwendet, sondern alle im Volk, da müssen sehr viele Leute Glauben haben. Da mussten glauben. Josua musste glauben, das, was er von Gott empfangen hat. Die Anführer mussten glauben, dass Josua das so empfangen hat von Gott. Und das Volk musste glauben, dass die Anführer das genauso gehört haben und so genauso wiedergeben, wie Gott zu Josua gesprochen hat. Ihr Lieben, wisst ihr, wie viele Schnittstellen es gibt da drin, dass das Ganze schief gehen kann? Und merkt ihr jetzt, wie umkämpft dieses Prinzip ist, pray and obey? Gott hätte sicherlich sich etwas anderes ausdenken können, etwas weniger risikoreich in der Umsetzung. Aber warum ist denn Gott so vorgegangen? Wisst ihr, ich glaube, Gott wollte den Josua und dem Volk zeigen, hey, es geht nicht um eure Kraft und eure Finessen, aufgrund dieser tollen, wie toll ihr seid, ihr werdet die Stadt nicht deswegen erreichen, sondern alleine durch mich, durch Gott, durch meine Gnade wird diese Stadt eingenommen werden. Abhängigkeit von Jesus bedeutet ein Dranbleiben, aber ein Vertrauen und im Gehorsam zu gehen, auch wenn wir die Dinge nicht immer gleich sehen. Aber Gott hatte doch gesagt, ich habe die Stadt in deine Hand gegeben. Und ihr Lieben, so ist es auch. Er bringt das, was er tun möchte, selbst in die Realität. Aber er möchte es mit uns Menschen tun. Gott ist immer der Wirkende, aber er möchte es durch dich tun. Ihr Lieben, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Ohne das Beten, Glauben, Hören und Gehorsam von Josua, dem Priester und letztendlich von jedem Einzelnen in diesem Volk Gottes, wären die Mauer von Jericho nicht gefallen. Und hier ist der Punkt der Einheit. Und das hat Jesus gebetet, wir sollen eins sein, damit die Welt erkennt, dass er Gott ist, dass sie den Vater erkennen. Darf ich dich mal fragen in diesem Morgen, was hat denn Jesus zu dir gesagt? So ganz persönlich. Vielleicht ist es eine Berufung und Gott spricht 1, 2, 3, 1000 Mal in deinem Leben rein. Vielleicht ist es eine Vision, die Gott gegeben hat für einen Dienst. Vielleicht ist es eine Gabe, die Gott dir geben möchte oder gegeben hat. Und du struggles, du kämpfst immer noch, soll ich das anwenden oder soll ich nicht? Ich schäme mich so, ich bin ja noch niemand und so. Hey, vergiss diese ganzen Lügen. Was hast du von Gott gehört? Mal ganz ehrlich, ganz so für dich alleine, was hast du von Gott gehört? Denkst du noch oder gehorchst du schon? Was hält dich davon ab? Nach dem, was Gott zu dir gesagt hat, selber loszumarschieren. vielleicht das Reden Gottes, das so ziemlich absurd klingt, so wie, hey, am ersten Tag drehst du eine Runde um die Stadt, am zweiten Tag tust du dasselbe und am siebten Tag führst du viermal rum, dann machst du siebenmal rum, dann machst du ganz viel Krach. Das klingt absurd, ich weiß. Aber was hast du von Gott gehört? Und ihr Lieben, ich wiederhole es nochmal, Glauben ist etwas, was uns wirklich stretcht im Leben, was uns dehnt in dieser Beziehung zu Gott, was uns tiefer hineinführt in diese Abhängigkeit von ihm. Wenn Gott redet, fördert das uns immer heraus, weil Gott uns, ja, nächsten Level klingt immer so komisch, aber Gott möchte uns tiefer hineinbringen, diese Beziehung zu ihm und auch in der Berufung, die er für uns hat. Was hast du von Gott gehört? Lass uns mal drüber nachdenken mit einer Bibelstelle, indem wir einfach da drauf schauen. In Jakobus 2, da heißt es, es reicht nicht nur, Glauben zu haben. Wie? Was meinst du? Es reicht nicht nur, Glauben zu haben, steht da. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, der nicht umgesetzt wird, ist kein Glaube. Und der geht noch ein bisschen krasser hier. Er sagt, es ist tot. Es ist wertlos. Das ist ganz schön scharf, was hier gesprochen wird. Und natürlich könnte jemand sagen, so wie er hier sagt, manche haben halt Glauben und andere vollbringen gute Taten. Ich bin eher der, der gute Taten vollbringt, aber ja, mein Glaube, naja, ja, ich glaube halt. Oder ich glaube und lass mal die guten Taten weg, weil ich traue mich ja nicht. Ich bin zu überarbeitet, keine Ahnung was alles. Ich habe keine Zeit für sowas. Und was sagt er hier? Dann antworte ich, ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst. Aber ich kann dir durch mein Handeln letztendlich zeigen, dass ich glaube. Ihr Lieben, damit das Reden Gottes, dem du glaubst, Glauben schenkst, ja, auf dieser Erde sichtbar wird, musst du beginnen zu handeln, im Gehorsam Schritte zu gehen. Du musst tun, etwas tun. Du kannst nicht sagen, wow, was für eine tolle Predigt, was für ein gesalbter Mann Gottes letzten Sonntag da war oder die Frau, meine Frau war letzten Sonntag da, was für eine klasse Predigt war das übrigens. Aber darf ich mal ehrlich fragen, was hat das in deinem Leben verändert? Wenn ich jetzt ein Zeugnis aufrufen würde, ich glaube, keiner würde nach vorne kommen, oder? Bitte? Ja, wo ist dein Glaube? Ja, wo ist mein Glaube? Ja. Ich überspitze ganz bewusst. Was verändern die Predigten in unserem Leben? Gott spricht und wir sagen, ja, Herr, ich glaube dran, dass es dein Wort ist. Ich glaube, dass du mich berufen hast. Ich glaube, dass du genau da hineinsprichst in meine Lebenssituation. Aber was verändert sich in deinem Leben? Ich glaube, ja, die Häuser des Lichts können ganz viel bewirken. Und ich glaube, dass du das auch der Gemeinde geschenkt hast. Aber Herr, das ist was für andere, nicht für mich. Oder sage ich, Herr, ich habe zwar keine Ahnung, wo das Ganze hinführt, aber eins weiß ich, du hast gesprochen. Und ich gehe diesen nächsten Schritt und ich weiß, es fordert alles meine Kraft, meine Hingabe und meinen Fokus auf dich. Herr, und dennoch, ich will gehen diesen Weg, weil ich weiß, du hast etwas Besseres für mich und für meine Gemeinde, für meine Region. Amen. Wisst ihr, in der Bibel sehen wir, dass bei fast allen Wundern Gottes gibt es einen Teil, den der Mensch zu erledigen hat, an dem das Wunder sichtbar werden soll. Immer wieder lesen wir, dass Gott mit den Menschen in Partnerschaft ist. Denken wir an Noah. Gott spricht, Eiche bauen, Rettung der Welt. Noah sagt, okay, mitten in der Wüste, alles klar, wir fangen an. Viele, viele, viele Jahre, bis dann endlich der Regen fiel. Aber er brauchte einen Mann, der im Gehorsam dahinter steht. Paulus, als er Jesus ihm begegnet ist und er ist dann nach Damaskus gegangen. Und er sagt dann zu Ananias, hey Ananias, ich möchte, dass du mit Paulus redest. Nein, das ist ein Menschen, Christenverfolger, gibt auf gar keinen Fall. Hey du, ich habe ein Werk mit dem Leben dieses Mannes, aber ich brauche dich dort, damit du ihn für ihn betest, damit den Heiligen Geist erfüllt wird und dass er wieder sehend wird, denn er ist ja gerade blind. Alles klar. Und er geht dahin, legt die Hände auf, der Mann empfängt den Heiligen Geist, sieht wieder und wird einer der größten Theologen der damaligen Zeit und Weltveränderer der damaligen Zeit. Ihr Lieben, das ist Gott in Partnerschaft mit uns. Das eigentliche Ding, die letzte Folie, macht Gott. Aber ohne, dass der Mensch einen Schritt im Glauben geht, passiert nichts. Das ist ein Satz von unserem Präses. Das eigentliche Ding macht Gott. Aber ohne, dass der Mensch einen Schritt im Glauben geht, passiert nichts. Was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Und vielleicht bist du heute hier und sagst, Andi, ich habe zwar gar keine Ahnung, von wovon du gerade redest, mit Gott und Jesus, aber aus irgendeinem Grund bin ich hier. Und ich merke, eigentlich will Gott eine Beziehung zu mir haben. Und wenn du heute da bist und du kennst Jesus noch nicht, dann wäre das vielleicht der nächste Schritt, in dem du einfach sagst, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Denn Jesus ist dafür gekommen. Er ist für uns am Kreuz gestorben, auf Golgatha, hat sein Leben für uns hingegeben, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und wenn du heute hier bist, und du kennst Jesus noch nicht, dann mache ich dir Mut an diesem Morgen. Jesus, ich möchte erleben, wie du in meinem Leben ein Wunder tust und mein Leben veränderst. Ich bekenne dir meine Schuld und ich lade dich ein als Herr und Heiland in meinem Leben. Die Bibel sagt, wenn wir glauben, dass Gott ihn von den Toten auferstanden hat, und wenn wir seinen Namen bekennen, so sind wir gerettet. Und diesem Bekenntnis hat auch was mit Buße zu tun. Dass ich sage, Herr, ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter in meinem Leben. Komm du in meinem Leben und rette mich. Dann bete einfach dieses Gebet, was ich gerade eben gesprochen habe, in deinem eigenen Herzen und du wirst gerettet werden. Und lass uns nachher kurz austauschen hier vorne in diesem Miteinander. Hier vorne werden gleich ein paar Leute stehen, die dann gerne mit dir noch die nächsten Schritte helfen wollen, diesen nächsten Schritten. Aber vielleicht sagst du, hey, ich kenne ja schon alles. Ich bin dieser Gemeinde schon seit zig Wochen, Monaten, Jahre, keine Ahnung, meine Ewigkeit, in denen es die Gemeinde gibt. Was ist dein nächster Schritt? Was hat Gott reingesprochen im Laufe der letzten Wochen und Monate? Was ist dein nächster Schritt in Bezug auf die Vision dieser Gemeinde? Denn schließlich gehörst du ja hierher. Was ist dein nächster Schritt? Und gebe das vor Gott hin. Auch all deine Ängste und sag, Herr, ich lege all dieses ab. Denn das gehört nicht zu mir. Aber das, was du hineingesprochen hast in meinem Leben, das will ich für die Wahrheit nehmen in meinem Leben. Und ich weiß, ich habe mich gescheut, Evangelist zu sein. Ich habe mich gescheut, Lehrer zu sein. Ich habe mich gescheut, Prophet zu sein. Ich habe mich gescheut, unterwegs zu sein für dich. Ich habe mich gescheut, mich wirklich einzugliedern und meinen Beitrag dazu tun, damit diese Gemeinde wächst. Weil ich immer geglaubt habe, ich kann nicht oder ich bin zu wenig oder ich habe so viele andere Dinge in meinem Leben. Aber Jesus, ich möchte es heute vor dir legen. All das andere ist nicht so wichtig wie dein Reich. Alles andere ist nicht so wichtig, wie dass dein Wort in mir lebt und zum Tragen kommt. Ich möchte euch einladen, aufzustehen.